Einen schönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, hier zu sein. Und es ist das zweite Mal. Vielleicht sagt der eine oder andere, wer ist eigentlich der Joe? Deswegen sage ich noch einen kurzen Satz. Joe Fischle ist mein Name. Ich darf seit Sommer hier im Bezirk als Pastor sein. Wir wohnen in Albstadt, in Ebingen. Genau, und schön, wieder hier in Weltstätten zu sein. Erster Advent. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es jedes Jahr so, dass ich überrascht bin, dass schon wieder erster Advent ist. Wobei dieses Jahr kam er ja auch besonders früh, muss man ja schon aussagen. Gell? Also nächstes Jahr ist der erste Advent am 3. Dezember. Da sind wir dieses Jahr schon deutlich früher dran. 27. Dezember ist tatsächlich die früheste Möglichkeit für den ersten Advent. Aber das ist ja auch schön. So haben wir eine lange Adventszeit. Und ich finde die Adventszeit schon wirklich auch klasse, weil wir uns genau auf das einstellen können, wie du es vorher gesagt hast, Markus, so dass dieser König kommt, wie wir es in den Liedern auch gesungen haben, Jesus ist gekommen, das nehmen wir in Blick in der Adventszeit. Und ich finde, es bietet sich auch besonders an, um so diese Ereignisse, die vor der Geburt Jesu geschehen sind, um sich damit zu beschäftigen. Das wollen wir heute auf jeden Fall machen. Lukas berichtet da recht ausführlich von den Dingen, die vor Jesu Geburt geschehen sind. Wir werden uns heute die Begegnung von Maria und Elisabeth anschauen. Aber ich will uns kurz erstmal sagen, was Lukas noch alles so berichtet. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, ist super, ihr könnt einfach Lukas 1 aufschlagen und wir machen da so einen kleinen Überblick, was Lukas am Anfang seines Evangeliums alles bringt. In Vers 1 bis 4 hat er so eine kleine Einleitung und wir merken da, er schreibt dieses Evangelium, also sein Buch über Jesus, eigentlich in erster Linie an den Theophilus. Das ist wohl ein Freund oder Bekannter, wie auch immer. Und er sagt uns da was Wichtiges, nämlich, dass er die Dinge genau erforscht hat. Er spricht auch so von den Augenzeugen. Und das ist insofern wichtig, weil Lukas selber war jetzt ja keiner der Jünger, der das jetzt so direkt mit Jesus miterlebt hat. Aber wir merken, er hat die Dinge genau erforscht und er hat ganz bestimmt mit verschiedenen Augenzeugen gesprochen. Und ziemlich sicher hat er auch mit Maria selbst gesprochen. Denn er berichtet uns so einiges von Maria, das andere nicht berichten. Und auch bei dem, was wir heute dann behandeln, merken wir, das ist sicherlich so aus erster Hand, dass er das so gut erzählen kann. Und dann kommt das nächste ab Vers 5. Da, Vers 5 bis 24, da berichtet er uns von Zacharias. Zacharias war ein Priester, der im Tempel diente. Er und seine Frau, die Elisabeth, waren beide schon alt, hatten keine Kinder. Und Zacharias bekommt von einem Engel gesagt, dass sie noch Kinder bekommen werden, beziehungsweise einen Sohn, nämlich Johannes den Täufer, der später Johannes der Täufer sein wird. Der Zacharias kann das nicht so glauben und sagt, wie kann das zugehen, wir sind doch schon alt und so, das geht doch nicht, dass wir noch Kinder kriegen. Und er sagt, der Engel Gabriel, der da eben zu ihm gesandt ist, weil du nicht geglaubt hast, wirst du ab jetzt stumm sein, bis eben dieses Kind auf die Welt kommt, bis der Johannes geboren wird. Und so ist es dann auch. Zacharias ist dann stumm, bis Johannes auf die Welt kommt. Aber wir melden da schon, bevor Jesus irgendwie überhaupt ins Spiel kommt, tut Gott große Wunder in diesem ganzen Umfeld eben, dass Zacharias und Elisabeth ein Kind bekommen können. Tolles Wunder. Und direkt nach dem Bericht, da berichtet Lukas uns dann, dass nochmal jemand ein Kind angekündigt bekommt, nämlich die Maria. Und sie ist jetzt im Gegensatz zu der Elisabeth eine ganz junge Frau. Vielleicht so 15, 16, 17 rum. Sie ist verlobt mit dem Josef und das war damals so dieses Alter, wo eben die jungen Frauen verlobt waren, dann geheiratet haben. Das war ein bisschen früher als bei uns schon. Dieses Verlobt ist aber auch anders als bei uns, jetzt nicht so diese nahe, enge Beziehung, sondern es ist mehr so dieses, die sind sich füreinander versprochen, wahrscheinlich wurde das von den Eltern arrangiert und so, und das ist jetzt nicht so diese heimliche Beziehung, sondern eher dieses, es ist klar, die beiden werden heiraten. Und zu dieser Maria kommt auch der Engel Gabriel und sagt ihr, dass sie einen Sohn bekommen wird. Auch sie fragt nach und sagt, wie kann das sein? Ich bin doch noch gar nicht irgendwie verheiratet, noch nicht mit einem Mann zusammen. Und da sagt ihr der Gabriel, ja, es wird, ich sage es in meinen Worten, ein Wunder von Gott sein. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Also Gott wird durch den Heiligen Geist in dir ein Wunder bewirken. Und daraufhin sagt dann Maria, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mir geschehen. Und wenn wir uns da so ein bisschen reinversetzen, gell, die Maria hat mit Sicherheit mit nichts derartiges gerechnet in diesem Moment, an diesem Tag, und bekommt jetzt diese Nachricht. Ich glaube, sie hat ja schon gemerkt, da hat Gott wirkt ja irgendwas Großartiges, und das wird sie schon auch gemerkt haben. Aber ich glaube, in erster Linie war das die große Katastrophe. Weil sie war eben nicht verheiratet, bekommt ein Kind, und jetzt ganz ehrlich, diese Geschichte mit dem Gabriel, wenn sie das irgendjemand erzählt, wer glaubt ihr das denn? Also ich glaube, für die Maria, das war eine richtig schwierige Geschichte. Gabriel sagt ihr noch dazu, dass ihre Verwandte, die Elisabeth, auch schwanger ist im 6. Monat. Das wusste sie noch nicht. Es war jetzt nicht so die Zeit der Smartphones und so, gell? Die Elisabeth konnte da nicht schön so eine Nachricht durchschicken. Die hat auch ein Stück weit weg gewohnt. Aber jetzt auf ganz exklusive Weise erfährt Maria, dass die Elisabeth auch schwanger ist, schon im 6. Monat. Und da merken wir dann so eine andere Kleinigkeit, nämlich Maria und Elisabeth sind so eine Zeit lang gleichzeitig schwanger. Also so die letzten 3 Monate von der Elisabeth und die ersten 3 von der Maria waren sie gleichzeitig schwanger. Und Johannes der Täufer und Jesus waren ungefähr gleich alt, also so ein halbes Jahr auseinander. Kleine Frage an euch, weiß jemand, wann der Johannistag ist? Also dieser Tag, wo man eben an die Geburt von Johannes des Täufers denkt.
Im Juni.
Im Juni, super. 21. ist nah dran, 24. Juni. Aber super, also herzlichen Glückwunsch. Für uns im Evangelischen spielen ja die Namenstage keine so große Rolle, gell? Aber der Johannistag, der steht zum Beispiel auch immer im Losungsbüchlein drin. Da immer 24. Juni steht Johannistag, und dann heißt es noch, das ist das Zeugnis Johannes des Täufers. Er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. So dieses, was wir Väter manchmal gern zitieren im Blick auf unsere Söhne. Er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Ja. Aber Johannes hat es anders gemeint. Er meinte, Jesus muss zunehmen, muss größer werden, ich muss kleiner werden. Und jetzt, 24. Juni, einfache Rechenaufgabe, wie weit ist es da bis zum 24. Dezember, wo wir Jesu Geburt feiern? Ein halbes Jahr. Das finde ich eine coole Symbolik im Kirchenjahr, weil wir wissen ja nicht genau, wann Jesus geboren ist und wann Johannes geboren ist, wissen wir auch nicht genau, sondern das wurde irgendwann von den Kirchenvätern festgelegt, ich meine im 4. Jahrhundert. Da haben die eben gesagt, im Dezember feiern wir Weihnachten und der Johannistag ist am 24. Juni. Aber was die sich eben dabei gedacht haben, ist dieses, dass sie sagten, Elisabeth war im 6. Monat schwanger, als der Engel zu Maria kam. Also die sind 6 Monate auseinander. Deswegen machen wir das eben in diesem Abstand der 6 Monate. Und das andere, dieses der Johannistag im Juni, das ist um die Zeit rum, wo die Sonnenwende ist. Ab da werden die Tage kürzer. Sie werden weniger. Das passt zu diesem Zeugnis Johannes des Täufers. Er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Die Tage werden kürzer. Es gilt, dass ich kleiner, geringer von Bedeutung werde. Und dann im Dezember, wenn wir Weihnachten feiern, da sind die Tage ganz kurz. Es ist eine dunkle Zeit. Und Jesu Geburt fällt in diese dunkle Zeit. Und da, wo er in die Welt kommt, ist es ganz dunkel. Und ab da wird es heller. Die Tage werden wieder länger. Und diese Symbolik, die sich diese Kirchenväter da überlegt haben, die finde ich ist schon genial. So, das so als Nebenbemerkung in dieser etwas ausführlichen Einleitung. Jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Text. Also wir haben im Kopf, der Engel Gabriel war bei Maria, hat ihr das angekündigt und gesagt, Elisabeth ist auch schwanger. Und Maria sagt, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mir geschehen. Darauf verließ sie der Engel. Und jetzt lese ich uns Vers 39 bis Vers 45. Ihr dürft es entweder hier an der Wand mitlesen oder in der eigenen Bibel oder einfach so zuhören und euch vorstellen, wie es für euch passt. Nicht lange danach machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Juda. So schnell sie konnte, ging sie in die Stadt, in der Zacharias wohnte. Sie betrat sein Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast. Denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Also der Abschnitt beginnt mit: Nicht lange danach machte sich Maria auf den Weg und so weiter. Das heißt, Maria hat wahrscheinlich noch überhaupt niemand von dieser Sache mit dem Engel Gabriel erzählt. Weder Josef noch ihre Eltern irgendwie wissen davon, sondern sie hatte diese Begegnung mit dem Gabriel und dann macht sie sich auf den Weg zur Elisabeth. Entschuldigung. Wie kam das? Wie kam sie auf diese Idee? Kann es sein, dass es so das Reden Gottes war, das sie dazu geführt hat? Dass sie sich vielleicht gedacht hat, das wird kein Zufall gewesen sein, dass Gabriel mir das sagte von der Elisabeth, dass die auch schwanger ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese ganze Sache von Gott so geplant war und so eingefädelt war, dass es Gottes Wunsch war, dass Maria zu Elisabeth geht, weil es geschehen bei dieser Begegnung dann ja schon besondere Dinge. Also zum einen da Vers 41, das Kind hüpft in Elisabeths Leib. Vers 42, die Elisabeth erkennt, dass die Maria schwanger ist. Also indem sie eben sagt, gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Die Elisabeth wusste ja eigentlich gar nichts davon. Die Maria könnte ihr ja auch keine WhatsApp-Nachricht schreiben oder sowas, sondern die wird es erst da erzählen und jetzt haben sie sich gerade erst mal begrüßt. Die Elisabeth erkennt das. Sie spricht ihr dann eine große Ermutigung zu in diesem Vers 45. Und wenn wir dann noch weiterlesen würden in Vers 56, da lesen wir davon, dass die Maria 3 Monate dort blieb bei der Elisabeth. Vielleicht hat sie sogar noch die Geburt von Johannes mitbekommen. Aber ich kann mir vorstellen, sie war da auch eine große Hilfe für die Elisabeth. Auch das war etwas Gutes. Und ich denke so summa summarum, das Ganze, diese 3 Monate, die waren eine große Ermutigung für die Maria und für die Elisabeth bestimmt auch. Aber wenn wir das nochmal im Kopf haben, wie die Situation für Maria war, als sie diese Botschaft bekommen haben, dass es sicherlich erstmal alles andere als toll war, da war das eine große Ermutigung, dass sie zu der Elisabeth gehen konnte. Und ich bin mir sicher, wenn sie diese Geschichte dann der Elisabeth erzählt hat, die Elisabeth, die hat ja das schon geglaubt mit dem Engel Gabriel. Und für die war das kein Ding, ihr das abzunehmen. Und nicht nur das, sondern sie sagt sie am Ende eben auch so zu: Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast, denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Also diese ganze Sache ist eine große Ermutigung für die Maria, und das ist eins, was ich uns sagen möchte. Gott mutet der Maria was Großes zu, eine große Aufgabe, aber er ermutigt sie auch. Und das will ich auch dir und uns allen sagen. Wenn Gott eine Aufgabe für dich hat, dann steht er hinter dir. Er ermutigt dich. Jetzt merke ich, ich habe meinen zweiten Punkt vor dem ersten genannt. Insofern sind wir uns ein bisschen durcheinander bei der Präsentation, aber es ist gut, wir lassen einfach das stehen, dann passt das voll. Also, ich komme jetzt zum ersten, nämlich, ich wollte zuerst darüber sprechen, über dieses, das Kind hüpfte in ihrem Leib. Ich erinnere mich noch gut an einen guten Freund von mir, als er kleine Kinder hatte. Da hat er gesagt, wenn wir das vorlesen, die schmeißen sich immer weg vor Lachen, dass das Kind im Mutterleib da gehüpft ist. Und tatsächlich, das ist ja schon irgendwie ein bisschen spaßig, oder so im sechsten Monat, da wird das Kind jetzt nicht wirklich gehüpft sein. So. Aber tatsächlich steht dieses Wort da, also es ist schon richtig übersetzt. Ich für mich sehe es einfach so, das muss irgendeine besondere Bewegung gewesen sein. Also dass sich da ein Kind bewegt und die Mutter das merkt, das ist ja nicht so außergewöhnlich im sechsten Monat. Aber in irgendeiner Weise hat dieser ungeborene Johannes sich so bewegt, dass die Elisabeth gesagt hat, es hüpfte in meinem Leib. Und das ist ja schon spannend. Wie kommt das, dass eben dieses ungeborene Kind, dieser Johannes, sich so bewegt? Die Antwort darauf, die findet sich ein bisschen vor unserem Text, nämlich als der Gabriel bei dem Zacharias war. Da kündigt er ihm ja eben an, dass sie den Johannes bekommen werden. Und in Vers 15 sagt Gabriel zu Zacharias: Er wird groß sein in den Augen des Herrn, er wird keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen. Und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Wow, das ist schon besonders, oder? Ein Kind, das schon im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Das hat Gabriel von Johannes gesagt. Und genau das merken wir hier. Dass er sich so besonders bewegt, ist ganz bestimmt deshalb, weil er schon im Mutterleib vom Heiligen Geist erfüllt ist. Und wenn wir dann hier den Vers 43 anschauen, dann sagt die Elisabeth: Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Erstmal muss man schon das verstanden haben, was sie da eigentlich sagt, gell? Die Mutter meines Herrn. Wer ist der Herr? Der Herr ist Jesus und Maria ist die Mutter. Die Elisabeth erkennt dieses kleine Kind in der Maria. Und das war jetzt ja wirklich ein ganz kleines Kind, ein kleiner Embryo, die Maria im ersten Monat da noch. Aber die Elisabeth erkennt, das ist der Herr. Das ist dieser Retter, der uns schon lange angekündigt ist. Und Maria ist die Mutter, die ihn auf die Welt bringen darf. Und das ist schon auch besonders. Also zum einen eben, dass sie überhaupt erkennt, die Maria, sie bekommt auch ein Kind, und dass sie dann aber erkennt, ja, es geht hier um Jesus, um den Retter, das ist echt besonders. Wie kommt das, dass sie zu so einer Aussage kommen kann? Genau das Gleiche. Ende von Vers 41 lesen wir es: Da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut, und dann kommen diese ganzen Dinge. Es ist auch da der Heilige Geist, der es der Elisabeth zeigt, um wen es hier geht bei diesem noch ungeborenen Kind von Maria. Ganz besondere Dinge, die hier geschehen bei dieser Begegnung. es ist der Heilige Geist, das dem Johannes zeigt. Es ist der Heilige Geist, der es der Elisabeth zeigt, mit wem sie es hier zu tun haben. Und letztlich ist es heute nicht anders. Letztlich ist es bei Menschen, die schon geboren wurden, genau das Gleiche. Es braucht den Heiligen Geist, dass jemand erkennt, wer Jesus ist. Dass jemand genau das erkennt, Jesus ist dieser Herr, dem es nachzufolgen gilt. Elisabeth nennt ihn den Herrn. Und wenn hier jemand ist, der sagt, ja, die Sache mit Jesus, ich habe das vielleicht auch noch nicht so ganz kapiert, dann kannst du einfach in einem einfachen Gebet zu Gott sagen, bitte gib mir das, dass ich es richtig kapiere, dass ich es richtig erkenne. Und dann ist es natürlich auch gut, wenn du mit anderen redest, die das erklären können und so, aber gerne so ein einfaches Gebet sprechen. Und wenn du an Jesus glaubst, dann kannst du genau das tun, dass du für andere Menschen betest, dass ihnen der Heilige Geist das zeigt, wer Jesus ist. Wie genial wäre das, wenn gerade dieses Jahr in der Advents- und Weihnachtszeit das geschehen würde, dass Menschen kapieren, wer Jesus ist, dass er tatsächlich der Weg zu Gott ist, dass man durch den Glauben an Jesus sein Freund Gottes sein kann, des Herrn der ganzen Welt. Lasst uns dafür beten. Das ist das eine, was ich uns sagen möchte. Bete um Jesus-Erkenntnis durch den Heiligen Geist. Und jedes Jahr denke ich, oh, diese Adventszeit und Weihnachtszeit, die ist so vollgepackt und man hat so vieles im Kopf, gell? Die Geschenke, die es zu kaufen gibt und die Weihnachtsvorbereitungen und dies und das. Und das geht ja den Menschen um uns herum auch nicht anders. Und so denke ich, wow, das wäre schon ein großes Wunder, wenn da jemand auch ein bisschen zur Ruhe kommt und das versteht, wer Jesus wirklich ist. Aber Gott kann Wunder tun. Warum nicht um solche Wunder beten? Toll übrigens auch, dass ihr bei diesem Stand auf dem Weihnachtsmarkt dabei seid. Und jetzt super, wenn wir das so im Gebet begleiten und dafür beten, dass da wirklich auch was geschieht. Und das Zweite, ich habe es vorher schon gesagt, Gott mutet der Maria Großes zu, aber er ermutigt sie auch. Und ich möchte uns dazu sagen, ich möchte es dir sagen, wenn Gott eine Aufgabe für dich hat, er steht hinter dir, er ist mit dabei. Bei Georg Müller fand ich das sehr ermutigend auch zu lesen. Georg Müller, ich würde gerne eins weitermachen. Viele werden wahrscheinlich von ihm wissen, er war ein Deutscher, der in England gelebt hat im 19. Jahrhundert und wurde vor allem dadurch bekannt, dass er diese Waisenhäuser in Bristol gegründet hat. Aber zuerst hat er dort als Pfarrer begonnen und er hat zusammen mit seiner Frau in Bristol seine erste Pfarrstelle gehabt. Und was er dort gleich merkte, war, dass die Bankreihen in der Kirche vermietet waren. Und je nachdem, was für eine Bankreihe man hatte, hat man unterschiedlich viel gezahlt. Also die besseren Reihen haben mehr gekostet und die schlechteren weniger. Und damit wurde der Gehalt des Pfarrers gezahlt. Also heute würde man vielleicht sagen, wer eine Decke will, muss ein bisschen mehr zahlen als die anderen. Nein, aber so der Gehalt des Pfarrers wurde eben so gezahlt. Gut, dass es heute nicht mehr so ist. Gell? Und Georg Müller und seine Frau sagten auch, das kann doch nicht sein, dass da unterschiedliche Leute je nach Gehalt unterschiedlich viel dann eben zahlen können und unterschiedliche Plätze haben. Das machen wir bitte nicht mehr so. Und nach einiger Zeit haben sie entschieden, wir lehnen unseren Pfarrersgehalt ab. Wir stellen ein Opferkästchen hin und wer möchte, kann da eben was einwerfen, eben für uns, dass wir leben können. Aber man muss nichts mehr für diese Bankreihen bezahlen. Und das war ein großer, mutiger Glaubensschritt, den sie da gegangen sind. Sie hatten auch nicht irgendwie groß was in der Hinterhand oder so, von dem sie leben konnten. Und vor allem haben sie sich dabei auch gesagt, wir werden es niemandem sagen, wenn wir in finanzieller Not sind, außer Gott. Wir werden es immer nur Gott sagen. Und das war natürlich so ein ganz besonderes Wagnis. Aber dafür wurde Georg Müller auch bekannt. Er hat letztlich diese ganzen Waisenhäuser später so gebaut, dass sie immer nur Gott sagten, was sie brauchen. Und doch in diesen ersten Wochen, da wussten sie auch noch nicht, wie genial das funktionieren wird. Und er schreibt dann, oder wenn man seine Biografie liest, dann liest man davon, dass sie 3 Wochen nach dieser Entscheidung, diesen Gehalt abzulehnen, da hatten sie nur noch 8 Schillinge. Und jetzt so zum Vergleich, der Wochengehalt von einem Bauerngehilfen waren 10 Schillinge. Also so ein ganz einfacher Arbeiter hat 10 Schillinge bekommen. Sie hatten nur noch 8 und hatten, glaube ich, auch schon 2 Kinder. Und dann kam eine Frau zu ihnen und hat sie gefragt, wie geht's euch denn jetzt so? Habt ihr genug Geld und so weiter? Und dann war es für sie schwierig, aber sie blieben dabei, dass sie gesagt haben, nein, wir sagen es nur Gott. Und das haben sie der Frau auch erklärt. Wir sprechen nicht über unsere finanzielle Situation, obwohl sie es so dringend hätten brauchen können. Aber sie sind dabei geblieben. Und am Ende, als die Frau gegangen ist, da hat sie ihnen 42 Schillinge dagelassen. Und damit waren sie versorgt eben wieder für die nächste Zeit. Kurz später hatten sie nur 9 Schillinge. Eine Woche später war das, also die 42 waren dann irgendwie doch auch schnell aufgebraucht. Dann hatten sie nur 9 Schillinge. Sie haben wieder darum gebetet, dass Gott sie versorgt. Und innerhalb von 30 Stunden haben sie 7 Pfund und 10 Schillinge bekommen. Also 7 Pfund, das war dann richtig viel. Und Georg Müller schrieb da dazu, das ist die Großzügigkeit Gottes, dass er unseren Glauben nicht zu sehr auf die Probe stellte in dieser Anfangszeit. Später war es dann manchmal ganz knapp. Es gibt diese berühmte Geschichte, dass die Kinder da am Tisch saßen und die hatten noch nichts zu essen. Und in dem Moment kam dann jemand vorbei und hat was gebracht. Aber er hat so eben also eine besondere Ermutigung angesehen, dass in diesen ersten Wochen es nicht so ganz knapp war und dass Gott sie großzügig versorgt hat. Wenn Gott dir eine Aufgabe zumutet, dann ermutigt er dich auch. Und zum Schluss, Gott ermutigt und er gebraucht dazu einen anderen Menschen, nämlich die Elisabeth. Also gerade dieser letzte Vers, den wir hier haben, das ist ja wirklich eine große Ermutigung. Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast, denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Elisabeth lässt sich von Gott gebrauchen als Ermutigerin. Und auch das möchte ich uns sagen. Lasst uns solche Ermutiger sein. Sei ein Ermutiger. Ich glaube, das brauchen wir so sehr in unserer heutigen Zeit, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Sei es in der Gemeinde, dass wir Mitarbeiter ermutigen, sagen, hey, super, dass du dich hier einbringst, oder alte Menschen ermutigen, denen es vielleicht nicht so gut geht, oder die Gemeindeleitung ermutigen oder wie auch immer. Oder sei es, dass wir die Menschen um uns herum ermutigen, Arbeitskollegen, Nachbarn, Verwandte, wie auch immer. Wie wäre das, wenn wir als Christen so als die bekannt wären, die so die Ermutiger sind, die ein gutes Wort für andere haben und die eben in ihrer Gemeinschaft so eine Truppe sind von Ermutigern, wo der eine den anderen anfeuert und auch wenn mal was schief geht, dass man sagt, hey, macht nichts, wir bleiben dran und wir machen weiter. So. Wie kann das aussehen, Ermutiger sein? Zum einen ganz klar, indem wir gute Worte für andere haben. Zum anderen aber ganz bestimmt auch, indem wir uns Zeit nehmen, anderen zuzuhören und hören, was sind Sorgen und Nöte. Und dann sagen, komm, lass uns dafür beten. Und ich will auch in der nächsten Zeit für dich beten. Was für eine große Ermutigung, wenn Menschen für uns beten, bei unseren Herausforderungen. Oder auch indem wir vielleicht mal so ein prophetisches Wort weitergeben, wie es die Elisabeth ja hier tut. Auch da merken wir, gell, sie ist erfüllt vom Heiligen Geist und kann das ja prophetisch so aussprechen: Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast. Das war schon der Unterschied zum Zacharias. Gell? Der Zacharias konnte es im ersten Moment nicht glauben und da war diese Sache mit diesem Stummsein. Maria hat auch nachgefragt, aber sie hat es im Glauben angenommen. Und das kann die Elisabeth aussprechen: Du hast geglaubt und das, was der Herr dir sagen ließ, das wird sich erfüllen. Letztlich ist es ein prophetisches Wort. Jetzt ist prophetisches Wort, das ist in unseren Kreisen nicht ganz so gang und gäbe. Zumindest sind wir nicht ganz so stark dafür bekannt. Und ich muss ehrlich zugeben, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil man kann auch manchen Schaden anrichten durch falsche prophetische Worte. Aber ich möchte uns trotzdem sagen, lassen wir uns davon nicht abhalten, wenn es Gott uns aufs Herz legt, dann gilt eben auch das weiterzugeben. Und ich selber habe so das Vorrecht, dass ich schon öfters durch prophetische Worte ermutigt worden bin. Wenn jemand anders mir ein prophetisches Wort zugesprochen hat, dann gilt es immer, das auch zu prüfen. Aber wenn man merkt, ja, das ist ein Wort Gottes und das waren immer solche Ermutigungen auch, das hat natürlich schon eine besondere Qualität. Insofern, da wo es Gott möchte und wo es Gott uns aufs Herz legt, da dürfen wir auch so ein prophetisches Wort weitergeben. Um es nochmals zusammenzufassen, so drei Punkte waren mir wichtig. Zum einen, bete mit für Jesus Erkenntnis, dass der Heilige Geist das gerade auch in diesem Jahr Menschen klar macht, wer Jesus ist. Zum anderen, Gott ermutigt. Wenn Gott dir eine Aufgabe gibt, dann steht er hinter dir, er ermutigt dich. Und zum dritten, sei selbst ein Ermutiger. Lasst uns so einen kurzen Moment der Stille nehmen, wo ihr so überlegen könnt, was ist das, was für mich wichtig ist. Vielleicht auch was anderes, was irgendwie jetzt vorkam oder vielleicht auch was euch aus den Liedern hängen blieb. Ich finde, wenn so eine Sache hängen bleibt, die wir sagen, die nehmen wir jetzt mit in die neue Woche, dann ist gut. Und wenn ihr wollt, könnt ihr in der Stille auch für jemanden beten, wo er sagt, ja, da wünsche ich mir's, dass der oder dass die Jesus erkennt. Wir nehmen uns so diese kurze Zeit der Stille. Ich bete noch mit uns. Lieber Vater im Himmel, ich lobe dich über dem, was du getan hast bei dieser Begegnung zwischen Elisabeth und Maria. Ich lobe dich über deinem Heiligen Geist, der da so viel Besonderes getan hat. Und ich danke dir, dass du einer bist, der ermutigt, der, wenn er eine Aufgabe zumutet, dann selbst eben auch ermutigt und dahinter steht. Danke, dass das bei der Maria so war und auch bei der Elisabeth. Die Maria war bestimmt eine Ermutigung auch für die Elisabeth und eine Hilfe. Und danke, dass das heute eben auch so ist, dass du hinter uns stehst und dass du uns ermutigst. Und wir beten darum, dass viele Menschen zum Glauben an dich kommen, Jesus. Wir bitten dich, dass du mit deinem Heiligen Geist wirkst, dass wir Möglichkeiten haben, etwas von dir zu sagen, in unserer Verwandtschaft, in unserem Freundes- und Bekanntenkreis, dass du auch wirkst beim Weihnachtsmarkt. Ich möchte ihn dir einfach auch nochmals nennen. Bitte dich, dass irgendwie gute Gespräche entstehen und der ein und andere vielleicht so ins Nachdenken kommt über dich und dass das so der erste Schritt auf dem Weg zu dir hin sein kann. Oder vielleicht auch schon der entscheidende Schritt, wo du schon gewirkt hast, dass dann jemand sagt, ja, ich will ja sagen zu diesem Jesus. Und so beten um dein Wirken zu deiner Ehre. Amen.